Es gibt ja jetzt eine Infoveranstaltung bzw. zwei Infoveranstaltungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Kooperation mit ESRA zu rechten, rassistischen und antisemitischer Gewalt an Schulen. Was ist denn genau der Anlass, der Hintergrund? Wie kam es zu dieser Veranstaltung?
Die Idee für diese Veranstaltung ist eigentlich entstanden, da wir vermehrt in den letzten drei Jahren festgestellt haben, dass es Angriffe, Bedrohungen in Schulen gibt, wo ganz besonders Kinder und Jugendliche als Betroffene dastehen. Und wir auch schon viele beraten und auch schon Kontakte mit Schulen hatten und einfach nochmal direkt an Leute herantreten wollten, die, sage ich mal, im schulischen Kontext arbeiten, insbesondere natürlich Lehrkräfte und Lehramtsanwärterinnen als auch Studierende. Und uns vielleicht besser mit denen zu vernetzen, um vielleicht mal auch von denen zu hören, wie sieht es in den Schulen aus und vor allen Dingen auch vielleicht denen ein bisschen was mitzugeben, wenn sie Unsicherheiten haben, wie sollen sie denn damit umgehen? Das war so der Hintergrund.
Jetzt hast du gesagt, es gibt einen Anstieg in den letzten 2 bis 3 Jahren von rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt, wo Kinder und Jugendliche als Betroffene auftreten. Kannst du das so ein bisschen noch spezifizieren? Also wie sehen da so die Zahlen aus? Wer sind da so die Betroffenen?
Also die Zahlen sehen wie folgt aus. Also ich kann es noch nicht für 2017 sagen, weil wir das noch nicht ausgewertet haben. Das kommt aber bald. Ich kann es zumindest für 2015 sagen. Da waren es noch 12 Fälle, die wir registriert haben, mit insgesamt 17 Betroffenen. Und 2016 waren es schon 27 Fälle mit insgesamt 53 Betroffenen, Kindern und Jugendlichen. Die Altersgruppen sind wirklich total verschieden. Man kann sagen, 6, 7 Jahre bis 16, 17 Jahre. Und da sind alle Formen dabei. Da ist klassischerweise bei Kindern sowas wie Mobbing dabei. Da sind Beleidigungen, Beschimpfungen, die sich dann meistens auch in Form von Gewalt äußern, direkte Angriffe. Was man aber dazu sagen muss, ist, deswegen ist es auch so schwierig, konkrete Zahlen zu nennen, nochmal, wenn es klar um Schule geht. Meistens sind die Tatorte, wo das passiert, außerhalb der Schule. Es gibt aber einen schulischen Kontext. Das heißt, die Täterinnen, die für diese Angriffe verantwortlich sind, sind Mitschülerinnen, gehen in die gleiche Klasse, sind 2, 3 Klassen über den Betroffenen. Und deswegen bei den meisten Angriffen ist es so, die sind nicht in der Schule passiert, aber es gibt einen Bezug in der Schule, der sehr, sehr wesentlich ist für diese Gewalttaten.
Wenn man sich jetzt auch die Zunahme von diesen Gewalttaten im Kontext Schule anschaut, ist es da auch so, dass ihr da so eine bestimmte Häufung in bestimmten Regionen seht oder einen Unterschied zwischen Stadt und Land zum Beispiel?
Ist unterschiedlich, aber wir haben auf jeden Fall eine Schwerpunktregion, das ist Erfurt. Das kann aber einfach daran liegen, dass wir ja selbst in Erfurt sind, dass uns mittlerweile ziemlich viele Leute kennen, ziemlich viele Kooperationspartner kennen und die dann auf uns zukommen. Ansonsten ist es eigentlich überall in Thüringen. Wie gesagt, auffällig ist Erfurt. Ja.
Du hast jetzt gerade eben auch schon das Wort Mobbing benutzt. Ab wann ist es denn in Anführungsstrichen ein Fall für euch und wann bleibt das zum Beispiel bei der Schulsozialarbeiterin, beim Schulsozialarbeiter? Also ab wann ist es nicht mehr nur Mobbing, sondern tatsächlich rassistisch, rechte oder eben antisemitische Gewalt?
Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass die fast alle Fälle sind, wo die Betroffenen von Rassismus betroffen sind. Also es sind sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die Geflüchtete sind und die in den letzten 2, 3 Jahren eingeschult wurden und da eben mit starkem Rassismus konfrontiert wurden. Was man auch noch sagen muss, ist, dass häufig nicht nur Mitschülerinnen die Täterinnen stellen. Es gibt auch wenige Fälle, sage ich, aber wo auch Pädagoginnen auffallen mit Handlungen, Äußerungen. Ich würde sagen, nach unserer Erfahrung fängt das zum Beispiel so an, eine Schülerin, die 14, 13 Jahre alt ist, trägt ein Kopftuch, sie wird permanent beschimpft damit, es wird auch mal versucht, das runterzureißen, sie hat wenig Lust, in die Schule zu gehen, das trifft sie, die hat eine psychische Belastung dadurch, es treten Lernschwierigkeiten ein, das wirkt sich auf die Familie aus. Das ist für uns auf jeden Fall, es ist vielleicht im juristischen Sinne noch keine Straftatbestand oder keine Gewalt, aber zumindest wirkt es sich sozusagen auf das psychische Verfassung der Person oder der Betroffenen aus und dann werden wir auch aktiv. Ansonsten sind es schon sehr häufig sehr konkrete Vorfälle, dass Kinder, Jugendliche geschlagen werden, dass sie bedroht werden, wo übrigens auch soziale Netzwerke häufig als Ursache eine große Rolle spielen, dass es in sozialen Netzwerken beginnt. Und das vermischt sich dann auch so mit diesem Mobbing. Also jemanden wirklich auf eine lange Dauer fertig machen, was sich auf die Psyche auswirkt. Und in den meisten Fällen muss man auch sagen, ist das Mobbing wirklich verbunden mit einer konkreten Gewalttat, sage ich jetzt mal im juristischen Sinne, die aber jetzt für uns erstmal nicht maßgeblich ist, weil uns es darum geht, wie die Betroffenen sich dabei fühlen, wenn jemand eben sagt, ich werde tagtäglich beschimpft, beleidigt, habe keine Lust mehr in die Schule zu gehen, würde am liebsten wechseln, dann ist das für uns auf jeden Fall auch ein Beratungsanlass.
Ihr könnt natürlich nur beraten und aktiv werden, wenn jemand zu euch kommt. Wie erfahrt ihr denn von solchen Fällen? Sind das eher Lehrerinnen, Lehrer, Eltern oder die Kids selber, die dann zu euch kommen?
Sehr unterschiedlich. Häufig hängt es sehr stark davon ab, wie die Pädagoginnen in der Schule, das heißt die Schulsozialarbeit oder auch das Lehrerinnenkollegium, wie aufgeschlossen das ist und wie, ich sage mal, wie sie die Probleme, wie zum Beispiel Rassismus erkannt wird, wie die sozusagen engagiert sind. Da erfahren wir Sachen. Das sind für uns wichtige Kooperationspartner. Das deswegen auch nochmal wegen der Veranstaltung, wenn da eine eingehende Frage. Und natürlich gibt es auch einzelne Fälle, wo sich die Eltern, in den meisten Fällen sind es die Eltern, direkt an uns wenden. Das ist aber eher wenig, weil sie meistens nicht so richtig Anlaufstellen wie Esra kennen. Und da gibt es einfach auch eine gewisse Zugangsbarriere, weil ich gerade bei der Gruppe der Geflüchteten, glaube ich, und dann noch als Eltern, Kinder haben sowieso bestimmte Zugangsbarrieren zu so einer Anlaufstelle wie wir, einfach das Wissen fehlt, dass es uns gibt und dass man uns auch sozusagen kontaktieren kann in solchen Fällen. Die wichtigsten Kooperationspartner sind für uns wirklich die Pädagoginnen in den Schulen.
Sicherlich ist es so, dass jeder Fall ganz individuell angegangen wird und es gibt quasi jetzt nicht ein Schema oder Plan F wahrscheinlich, was 1:1 bei jedem Fall irgendwie abzuarbeiten ist. Aber was sind so Wege, die ihr oder Möglichkeiten und Optionen, die ihr seht, um dann aktiv zu werden und vor allen Dingen, wie reagieren dann die Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler darauf?
Sehr unterschiedlich. Man kann erstmal grundsätzlich sagen, in Schulen, wo es bei der Schulleitung und im Lehrerinnenkollegium ein Bewusstsein für diese Problematik gibt, die auch schon Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel mit Bildungsprojekttagen, zum Beispiel zum Rassismus, mit verschiedenen Initiativen, wie zum Beispiel den NDC. Da gibt es häufig eine sehr hohe Offenheit, auch Bereitschaft, sozusagen das Problem zu thematisieren, den Betroffenen zu helfen. Dann gibt es Schulen, da gibt es wenig Offenheit, man will das Problem nicht so richtig erkennen. Häufig fehlt es auch den Pädagoginnen an Wissen eigentlich über Rassismus, über Antisemitismus etc. Und dort ist es häufig sehr schwierig. Bis hin zu Schulen, muss man aber sagen, das sind schon eher die Ausnahmen, aber es gibt sie, ja, wo es von der Schulleitung zum Beispiel eine komplette Abwehr gibt. Ja, also wo man mit dem Thema nichts zu tun haben will, man hat absolut keine Betroffenenperspektive und wehrt auch sozusagen unsere Rolle, wenn wir eben in so einer Beratungssituation sind, sprechen mit den Kindern, Jugendlichen, mit deren Eltern und bieten halt an, einfach mal ein Gespräch mit der Schule zu führen, kriegen wir ja relativ schnell mit, inwiefern es da eine Bereitschaft gibt, das Problem zu erkennen. Das ist aber die äußerste Form, dass man quasi eine Abwehr hat und wo man merkt, da gibt es keine Bereitschaft, sich mit uns oder überhaupt mit den Betroffenen und in deren Perspektive auseinanderzusetzen. Also es ist schon eine Bandbreite, wobei man sagen muss, in den meisten Schulen unserer Erfahrung kann man schon mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch kommen und kann auch meistens eine Lösung finden.
Wie würde denn so eine Lösung aussehen? Je nachdem, was halt auch vorgefallen ist, sucht man dann auch das Gespräch mit den Täterinnen? Und wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ja wahrscheinlich auch nochmal schwierig, ja, dann halt einfach, weiß ich nicht, mit zum Beispiel einem 13-Jährigen, der vielleicht auch gar keinen Bock hat, sich von Erwachsenen was erzählen zu lassen.
Also wir versuchen dann, also erstmal so die Täterin-Seite, das ist bei Kindern, grundsätzlich reden wir nicht mit Täterinnen. Das ist für uns eigentlich ein Tabu und das lehnen wir auch ab. Im Bereich Schule, weil es geht ja auch häufig darum, wenn die Betroffenen gerade bei wirklichen Gewalttaten, Übergriffen, dass die Eltern dann häufig den Wunsch haben, auch zur Polizei zu gehen, dann eine Anzeige zu machen. Dann aber eben die Problematik auch häufig ist, dass sowohl die Betroffenen als auch die Täterinnen minderjährig sind und eben noch nicht strafmündig sind, muss man halt andere Wege finden. Und im Raum Schule ist man da sehr beschränkt. Eine Maßnahme, die man machen kann, ist natürlich erstmal zu gucken, dass man den Betroffenen, die Betroffenen irgendwie schützt. Dass man sagt, irgendwie gibt's sozusagen einfach eine Perspektive, dass man die einnimmt. Das nächste wäre, Gespräche zu führen mit den Eltern der Täterinnen, mit den Täterinnen von der Schulleitung. Das nächste wären einfach, wenn eben so ein fehlendes Bewusstsein ist, auch in den Klassen. Es gibt ja auch immer so Dynamiken. Häufig ist es so, dass es so kleine Grüppchen sind, die ziemlich federführend sind bei solchen, bei Mobbing zum Beispiel, bei Angriffen und ziehen mehr mit, dass man auch anregt, Bildungsprojekte in die Schulen zu holen, zum Beispiel zum Thema Rassismus, wo sich die Schülerinnen gemeinsam einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und eben häufig eben auch empfehlen wir, dass für die Lehrerinnen und für die Schulsozialarbeit, also für die Pädagoginnen in der Schule, das wären so, ich sag mal, niederschwellige Maßnahmen. Wenn es zum Beispiel die Eltern oder die Betroffenen selbst gerne die Hilfe oder der Polizei eine Strafanzeige stellen wollen, unterstützen wir natürlich auch in diesem Prozess. Das heißt, es geht dann häufig eben auch zur Bekleidung zur Polizei. Es geht vielleicht dann auch, wenn es durchaus vor Gericht kommt, dass wir da begleiten, mit Anwälten vermitteln etc. Also sehr unterschiedlich auch und sehr abhängig von der jeweiligen Situation in der Schule.
Du hast eben ja auch so ein bisschen das Spektrum aufgemacht, wie halt eben auf euch reagiert wird. Wahrscheinlich nicht nur in Schule, sondern auch generell, wenn ihr mit Gemeinden, Kommunen oder so zusammenarbeitet. Und auch da ist es ja so, dass man halt von Hilfe annehmen bis zu kompletten Ausblenden sozusagen alles hat. Siehst du auch einen Zusammenhang in der Zunahme von den Übergriffen in Schulen oder im Kontext Schule auch zu den generellen Tendenzen, die wir jetzt gerade so in der Gesellschaft sehen? Also eure Statistiken sagen ja auch, die Gewalt in Anführungsstrichen generell gegenüber Geflüchteten zum Beispiel oder eben in Anführungsstrichen anderen hat zugenommen. Seht ihr da Zusammenhänge?
Da muss man ganz klar, sieht man ganz klare Zusammenhänge. Gerade bei dem Thema Rassismus hatten wir 2016 über 100, war die größte, stärkste Gruppe, über 100 Angriffe für ganz Thüringen gezählt. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, eben zur Gesellschaft, zu verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, ist natürlich Schule ein wesentlicher Bereich, wo viele geflüchtete Kinder und Jugendliche eben auch durch die Schulpflicht eingeschult werden und eben damit konfrontiert werden. Also da sehen wir einen ganz klaren Zusammenhang zu einem generellen Trend, den wir seit 2-3 Jahren in unserer Gesellschaft beobachten.
Ihr habt jetzt dieses Angebot mit Leuten von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften. Aber was kann man jetzt vielleicht auch nochmal so im Radio jetzt Eltern oder Schülerinnen und Schülern irgendwie ans Herz legen, wenn sie eben mitbekommen, dass das eigene Kind oder Mitschülerinnen irgendwie nicht nur mal gehänselt werden oder nicht nur mal einmal ausgegrenzt werden, sondern dass es halt irgendwie da doch schon eine Form von Gewalt ist, wo man das machen muss. Welche Hilfe könnt ihr den Hörerinnen und Hörern jetzt geben?
Auf jeden Fall nicht ignorieren. Gerade bei Eltern von geflüchteten Kindern und Jugendlichen ist häufig so eine Angst dabei, wenn man sich irgendwie wehrt dagegen, wenn man irgendwas dagegen macht, dass man da irgendwie auffällt und dass es zum Nachteil der Kinder sein kann. Davon würden wir schon mal abraten, immer sozusagen sich an die Schule zu wenden, an die Lehrer, an die Vertrauenslehrer. Es gibt ja auch bestimmte Strukturen in der Schule, die eigentlich dafür zuständig sind. Und wenn das nicht reicht, auch an die Schulleitung. Wenn man da als Eltern sozusagen, und das erleben wir leider nicht zu wenig, auch häufig abgeblockt wird oder dass das Ganze so ein bisschen runtergespielt wird. Ne? Häufig ist so ein Argument alterstypische Auseinandersetzung, da war jetzt ja kein rassistisches Motiv dabei oder sowas. Dann sollte man vielleicht am besten zu uns kommen oder sich an andere Initiativen wenden, aber da wir schon ein bisschen Erfahrung damit haben und wir können dann halt auch nochmal in der Schule intervenieren und können dort ganz konkret Möglichkeiten schaffen oder versuchen, diese zu schaffen, daran zu kommen an, die Schulleitung, an die Pädagoginnen, um das Klima zu verbessern. Wenn man mit all diesen Sachen scheitert, dann gibt es immer noch Wege, das öffentlich zu machen, also Öffentlichkeit zu suchen. Und das ist für uns eine Möglichkeit, aber wir sind halt immer bei uns ist immer der größte Grundsatz das, was die Betroffenen möchten. Und wir können sie immer unterstützen, zum Beispiel, wenn man Öffentlichkeit herstellen will. Das ist immer auch eine Möglichkeit, eine letzte Möglichkeit, dass man sich Öffentlichkeit verschafft. Aber viele möchten das halt zum Beispiel nicht und sagen, nee, es geht mir zu weit, ich möchte meine Geschichte jetzt nicht im Radio erzählen, in der Zeitung oder sogar im Fernsehen. Dann müssen wir das akzeptieren. Ja? Dann können wir hat man da eine gewisse Grenze erreicht. Aber das wären so Wege, die man gehen kann, je nachdem, wie gesagt, unabhängig davon, ob die Leute jetzt wirklich Gewalttaten, die strafrechtlich relevant sind, auch Strafanzeigen erstatten möchten. Ja? Auch da muss man halt natürlich abwägen, ob das eine sinnvolle Sache ist, ob das förderlich ist. In Akutsituationen gibt es auch so Möglichkeiten, dass man die Schule wechseln kann. Ja, das ist immer nicht ganz so einfach. Aber auch das haben wir schon, solche Prozesse haben wir schon begleitet. Dafür haben wir uns schon eingesetzt. Ist immer sehr, sehr unterschiedlich vom Einzelfall abhängig.
Und vielleicht eine letzte Frage. Du hast eben schon erwähnt, Bildungsprojekte und Bildungsangebote so als präventive Arbeit. Und auch hast auch schon den NDC, das Netzwerk Demokratie und Courage, erwähnt. Seid ihr denn auch richtig in der Schule aktiv? Also gibt es da Angebote, Flyer, Ähnliches? Plant ihr so etwas?
Also wir planen auf jeden Fall gerade diese präventive Arbeit, gerade mit Workshops, auch speziell für Kinder und Jugendliche, das zu intensivieren und spezielle Angebote zu schaffen. Das ist für uns, steht aber noch in der Entwicklung, gerade eben entstanden auch aus diesem Bedarf heraus, dass wir jetzt feststellen mussten, es gibt vermehrt diese Übergriffe, diese Situation in Thüringer Schulen. Wie gesagt, ist in der Arbeit. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wann das kommt, aber es ist unser Ziel, eben Angebote zu schaffen, natürlich primär für Multiplikatorinnen, die wir so ein bisschen Handwerkszeug mitgeben wollen, wie sie denn handeln können, was sie dann im konkreten Fall, wenn es konkret passiert, wenn ein Schüler A zu ihnen kommt und sagt, mir ist gerade das passiert oder mir ist gestern und vorgestern das passiert, ich brauche Hilfe. Das wollen wir verstärkt machen, wird auch kommen, aber ist noch in Arbeit.
Jetzt gibt es ja quasi diese Kooperationsveranstaltung mit der GEW, da habt ihr zwei Veranstaltungen. Was passiert denn da genau bei den Veranstaltungen?
Die Veranstaltung soll ja 2 Stunden gehen, ist ein bisschen mehr in Workshop-Charakter, wo man auch mal mit einem Fallbeispiel arbeitet. Ich will erstmal was zu ESRA sagen, was ESRA überhaupt von der Arbeit macht. Dann werde ich so ein bisschen die allgemeine Betroffenenperspektive darstellen, dann werde ich speziell auf Schule eingehen. Dann kommt ein praktisches Beispiel, also auch reale Fälle, die ich ein bisschen modifiziert habe, um mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einfach mal das durchzuspielen. Und dann werde ich nochmal auf bestimmte Maßnahmen eingehen, die wir jetzt aus unserer praktischen Arbeit, aus der Erfahrung vielleicht empfehlen können, wie ganz konkret ein Jugendlicher oder ein Kind aus der Schule geht zu seinem Lehrer, seiner Lehrerin und fragt oder erzählt einfach, mir ist das und das passiert, was kann ich konkret machen? Und das je nach Situation. Und am Ende wollen wir nochmal unsere Ausstellung vorstellen. Wir haben ja diese Ausstellung Angsträume und auf die würde ich auch nochmal verweisen, weil es ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, die in Schulen zu holen. Und wir haben auch eine pädagogische Begleitbroschüre für diese Ausstellung, die sich auch anbietet, sozusagen vor allen Dingen mit Jugendlichen, bei geringeren Altersgruppen ist das immer schwierig, aber bei, ab 14 Jahre kann man da auf jeden Fall mit der Ausstellung auch arbeiten und kann die Betroffenenperspektive vermitteln, ja, oder man ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet es, betroffen zu sein von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt. Die Ausstellung, es sind mehrere Tafeln, es sind glaube ich 16 Tafeln, auf denen Fälle dokumentiert sind, anonym, in Absprache auch mit den Betroffenen, die wir beraten haben, immer mit einer kurzen anonymen Beschreibung und mit einem Foto, was auch rekurriert auf den Begriff Angstraum, der für viele Menschen eigentlich, es kann eine Haltestelle sein, es kann eine Park, kann ein Park sein, auch Orte, die viele Leute gerne betreten, die aber eben für Betroffene zu Angsträumen werden, weil sie eben ihnen dort etwas widerfahren ist, weil sie dort angegriffen wurden und sie etwas Belastendes damit sozusagen verbinden und sie diese Orte meiden. Und wir haben dann in dieser Ausstellung halt Fotos von diesen Orten und eben diese Fallbeschreibung und noch ein paar Informationen zu Esra und unserer Arbeit. Die ist auf diesen Tafeln. Es gibt auch mittlerweile eine Light-Version, die ist relativ neu, weil wir immer mal wieder Anfragen, kurzfristige Anfragen hatten und die auch leichter zu transportieren ist, auch mit einem kleinen PKW. Das ist bei der großen Ausstellung schwierig, da bräuchte man schon ein größeres Auto, weil die Platten doch recht groß sind. Und in der kleinen haben wir jetzt so eine Roll-Ups, die man leicht verpacken kann. Und das sind beidseitig beschriftet und sind 13 Tafeln mit Fällen. Genau.
Und wenn man die bei sich in der Schule ausstellen will, dann ruft man einfach bei euch an und bekommt die dann?
Genau, man wendet sich einfach an uns. Es gibt ein paar Formalitäten, dass eine Versicherung da sein muss dafür, die Ausleihdauer, es muss ein Ausleihvertrag gemacht werden. Das sind aber so Formalitäten. Es kostet nichts, weil immer viele Leute denken, so eine Ausleihe würde irgendwas kosten, damit das nicht als Hürde ist. Und dann kann man die sich eigentlich ausleihen. Wir haben, unterstützen auch, wenn es zum Beispiel ein Begleitprogramm geben soll, wenn man Leute einladen möchte, wenn man zu einer Ausstellungseröffnung jemanden von uns einladen möchte und zukünftig, was ich vorhin angesprochen habe, vielleicht auch mit Workshops begleiten, die speziell für den schulischen Bereich konzipiert wurden.
Dann eine Frage noch ganz zum Abschluss tatsächlich. Ein Kollege von mir macht das immer, John. Gibt es irgendetwas, was ich nicht gefragt habe oder irgendetwas, was du noch sagen möchtest?
Ja, eine Sache fällt mir noch ein. Das wäre auf jeden Fall, es ist wichtig für uns, das haben wir so festgestellt, das ist ja generell in unserer Arbeit so, aber dass wenn man davon mitbekommt, dass Kinder, Jugendliche in Schulen einfach Probleme haben, dass man die ernst nimmt, dass man sich solidarisch hinter denen stellt, dass man für die da ist, egal in welcher Funktion, ob es die Eltern sind, ob es Verwandte sind, ob es Freunde sind, dass sie einfach merken, sozusagen, sie sind mit dem Problem nicht alleine. Ja? Das kann auch Freunde in der Schule sein, das kann das Umfeld sein. Also auch unsere Erfahrung spielt das eine sehr große Rolle. Wenn die Betroffenen eine gewisse Solidarität erfahren, stärkt es sie ungemein. Und ich würde jeden, der sowas mitbekommt, dazu auffordern, sich solidarisch mit den Betroffenen zu zeigen.